BayPod, der Podcast rund um Bayer 04. Herzlich willkommen. Wir sind bei Folge Nummer 14 des BayPod. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir, das sind einmal ich, der Sebastian, wer mich noch nicht kennt, vielleicht neu dabei ist, und mir gegenüber sitzt wie immer der Nils.
Ja, genau. Du sagst, es ist eine Freude, dass wir wieder aufnehmen. Es war jetzt schon, sag ich mal, von allen bisherigen Folgen die uns irgendwie so am schwersten gefallen ist, sich dann wieder zusammenzuraffen, weil das Ganze natürlich im Moment etwas weniger Spaß macht aus rein sportlicher Sicht. Aber es war mal wieder an der Zeit, und es ist ja auch in negativen Zeiten irgendwie schön, zumindest darüber reden zu können. Das ist ja irgendwie was, was auch ohne Stadion so ein bisschen fehlt, das gemeinsam verarbeiten zu können. In dem Sinne hoffe ich, dass trotzdem einige von euch den Weg oder dass der Podcast trotzdem den Weg bei einigen von euch ins Ohr findet. Und ja, wir wollen uns gar nicht lange aufhalten mit irgendwie Rumgequatsche. Für alle, wie immer, @bayport04 bei Twitter für Anmerkungen, Anregungen, Feedback. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch weiterempfehlt.
Genau. Wir reden uns das jetzt hier schon mal von der Seele, alles, was euch dabei auffällt. Lasst es uns gerne wissen, lasst uns Feedback da, wir freuen uns, und wenn es euch gefällt, empfehlt uns weiter. Und damit dann direkt rein in die News, wie immer, bevor wir auf die letzten Spiele zurückblicken und danach dann ausblicken auf das, was da noch so kommen könnte, fangen wir mit den News an, und da ein, immer wiederkehrender Punkt, der steht in den letzten Ausgaben, glaube ich, immer als erstes auf der Liste, das Verletzungsupdate. Da haben wir vor dem kommenden Spiel fast eine komplette Mannschaft zusammen, die leider verletzungsbedingt oder erkrankt fehlt. Und es sind auch seit dem letzten Mal wieder ein paar Leute neu dazugekommen. Fängt an mit unserer Nummer 1, Lukas Radetzky, der sich verletzt hat und erst durch Niklas Lomp ersetzt wurde, dann durch Lennart Grill und uns noch bis Ende diesen Monats fehlen wird.
Irgendwie auch eine komische Geschichte, ne? Also am Anfang hieß es, ob er überhaupt das Spiel gegen Bern überhaupt fehlen wird, dann stand er für Augsburg auf der Kippe und plötzlich kam die Meldung Ende März. Das fand ich irgendwie sehr merkwürdig. Er fehlt uns auf jeden Fall enorm, und gerade aufgrund natürlich, wir kommen ja später noch dazu, dieser Phase ist er, glaube ich, auch als Führungsfigur so ein bisschen fehlend im Kader. Also
als Lautsprecher, als, ich glaube, trotzdem auch in der Kabine einfach Positives reinbringender, spaßiger Typ, das kennt man ja auch aus den sozialen Medien, wie er sich da äußert. Hat eine Fersenverletzung, das sind, glaube ich, einfach halt dann öfter so Verletzungen, da, ja, wenn du nicht vernünftig deine Ferse belasten kannst als Torhüter, ist es halt, also als Fußballer generell, aber auch als Torhüter einfach scheiße, und da muss man abwarten, was da noch kommt.
Deutlich heftiger erwischt hat es einen unserer Neuzugänge, nämlich Timothy Fosu-Mensah. Ich meine, die Verletzung hat man eigentlich schon erahnt, als man die erste Wiederholung gesehen hat oder sogar schon im Live-Bild. Kreuzbandriss, damit fällt er jetzt mindestens erstmal bis Saisonende aus, und aufgrund seiner Vorgeschichte ist es natürlich auch nochmal eine richtig herbe Verletzung, zumal ich ihn von den drei Neuzugängen, zu denen kommen wir ja später auch nochmal, sogar mit am vielversprechendsten fand, gerade auch wegen seiner Flexibilität, dass er da halt rechts außen die defensive Variante spielen kann, aber auch in die Innenverteidigung kommt, auch so langfristig gesehen auf die nächste Saison, wo uns dann in der Innenverteidigung ja noch ein paar Spieler fehlen werden. Super schade.
Ja. Also es war, letzte Folge haben wir über ihn als Neuzugang gesprochen, war natürlich ein Punkt, er war ein bisschen günstiger zu kriegen, weil er sich in der Premier League noch nicht durchgesetzt hatte, was an der Verletzungshistorie mitlag, und jetzt hat ihn die leider direkt wieder eingeholt, zweite dicke Knieverletzung seiner Karriere, das ist echt, echt bitter, wurde schon erfolgreich operiert und man kann nur die Daumen drücken, dass er wieder richtig auf die Beine kommt.
Noch nicht wieder auf den Beinen sind die Bender-Zwillinge, die sich ja, also Lars ja sowieso schon die ganze Saison, Sven jetzt in den letzten Wochen auch die ganze Zeit mit Verletzungen rumplagen, werden gegen Gladbach auch weiterhin fehlen und fehlen natürlich auch als Führungsspieler enorm.
Ja, Sven Bender hatte ja erst diese Knieverletzung, jetzt fällt er schon wieder aus. Lars Bender auch so ein Fall, wo man erst dachte, ist ja nicht so schlimm, müsste bald wiederkommen. Dann wurde er doch noch am Meniskus operiert, fällt jetzt auch noch eine Weile aus.
Hoffen wir, dass er zumindest noch ein paar Spiele überhaupt machen kann.
Ja, das wäre super, muss man an der Stelle wohl dann einfach so sagen. Und dann kommen wir zu den Entwicklungen dieser Woche. Da haben wir einmal Daley Sinkgraven, der sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen hat und damit wie üblich auch ein bisschen ausfallen wird. Das war eigentlich, gestern kam das, glaube ich, das war schon so der Punkt, wo man wirklich schon so das Gefühl hatte, jetzt jetzt sind wir in so einem, haben wir so einen Negativlauf, was das angeht. Da wundert einen das dann einfach auch nicht mehr.
Ja, und das ist auch die einzige von den ganzen Verletzungen, wo man jetzt sagen kann, ich habe bei Twitter schon gelesen, dass ein paar gesagt haben, ja, da müsste man ja dann auch irgendwie mal die Belastungssteuerung und die Fitnessabteilung hinterfragen. Das Einzige, was jetzt, wo man jetzt wirklich sagen kann, Zinkgraven hat halt so eine typische Verletzung, die auch irgendwie, also die halt vorkommt, wenn irgendwie die Spieler nicht vernünftig fit sind. Deswegen, ich würde dem jetzt nicht zu hohe Relevanz zu messen, dass es irgendwie aus der, vielleicht aus der Corona-Saison natürlich, da passiert vielleicht eine Verletzung dann nochmal stärker aufgrund der Belastung, aber jetzt nicht irgendwie von Trainingssteuerung oder so weiter. Dafür zu passen, finde ich die Verletzung einfach nicht.
Nee, das stimmt. Da ist wirklich Zinkgraven die einzige Verletzung, wo man davon ausgehen kann. Und ansonsten hat das die Saison so Leute wie Bellarabi getroffen, wo wir das aus der Vergangenheit doch durchaus auch schon gewöhnt sind, dass er öfter mal mit solchen Verletzungen ausfällt. Und dann haben wir noch die Langzeitverletzten, über die wir jetzt nicht mehr weiter sprechen müssen. Das ist einmal Santiago Arias, der sich an der Länderspielpause kurz nach seiner Verpflichtung schon verletzt hat. Paulinho können wir, ja.
Würz hast du ja noch vergessen.
Oh, stimmt. Wir haben gerade über Corona gesprochen. Florian Würz ist der 6. Covid-Infizierte im Profikader von Bayer 04. Dementsprechend in häuslicher Quarantäne bei einem der Standardtests aufgefallen, dass er sich infiziert hat. Ja.
Und dann warst du schon bei den Langzeitverletzten. Da fallen natürlich weiterhin Paulinho, Arias und Baumgartlinge aus.
Genau, zu Paulinho, der ist wieder mit Ball im Training, das ist ja schon mal was. Noch im individuellen Training, noch nicht im Mannschaftstraining, aber zumindest hat er schon mal wieder einen Ball am Fuß, das macht Hoffnung. In Erinnerung an letzte Saison, wo er uns gerade anfing, richtig Freude zu bereiten, bevor er sich verletzt hat.
Und übrigens 2 Tage, zumindest bei uns beiden ist es noch 2 Tage hin, bis wir ein Jahr nicht mehr im Stadion waren. Wir waren beim Spiel gegen Leipzig nämlich nicht vor Ort. Das war ja sein großes Spiel.
Das war sein großes Spiel,
ein Jahr ist es schon her. Eigentlich, es kommt mir länger vor.
Es kommt einem sehr viel länger vor, aber es ist jetzt genau ein Jahr her. Ich war letztens nochmal an der Bayer Arena mit dem Fahrrad vorbeigefahren, da ist mir das auch aufgefallen, dass das der erste Bayer Arena, also nicht Bayer Arena Besuch, aber an der Bayer Arena vorbeigefahren. Ja, gut, schade, schade.
Jetzt haben wir den perfekten Übergang von Baumgartlingers Verletzung zum zweiten News-Segment verpasst, nämlich was seit der letzten Aufnahme, die ja doch ein bisschen her ist, noch passiert ist, der von uns schon angekündigte Vertrag, der Baumgartlinger vorgelegt werden sollte.
Genau.
Wolfes hatte das ja versprochen. Den gab es jetzt und es gab dann die Verlängerung mit ihm um ein weiteres Jahr, was ich sehr begrüße. Super sympathischer Typ, glaube ich, wichtig auch für das Mannschaftsgefüge und so wie er zuletzt gespielt hat, fehlt er uns ja im Moment sowieso enorm.
Ja, was er in der Hinrunde abgerissen hat, definitiv seine stärkste Zeit beim Bayer und ich denke, damit kann man auch sagen, in seiner Karriere, das ist schon richtig, richtig gut, was er in der Hinrunde gespielt hat. Und dadurch, dass Charles Arangis dann zurückgekommen ist und direkt alles spielen musste, muss man sagen, da war Baumi besser als Arangis bisher.
Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Aber ich glaube, Arangis ist da nochmal. Ich sage da jetzt nichts zu, weil ich da gleich, glaube ich, noch genug zu sagen kann. Ich war ja sowieso schon immer riesen Baumi-Fan, auch als er nicht so gut gespielt hat. Aber dass er jetzt auch noch stark war, fand ich super. Und dass er verlängert, finde ich auch toll. Sympathischer Typ. Und noch eine dritte News, die jetzt eigentlich schon so lange her ist, dass sie uns
fast... Sie kommt einem schon nicht mehr so richtig wie eine News vor, aber wir müssen da auch eine gewisse Chronistenpflicht erfüllen. Letzte Folge haben wir vorgestellt, unsere beiden Neuzugänge, Jeremy Frimpong und gerade leider auch schon wieder drüber gesprochen, Fosu Mensah. Jetzt der dritte Neuzugang, der dann kurz nach unserer letzten Aufnahme fest verpflichtet wurde. Auch da hatten wir aber schon drüber gesprochen. Demarai Gray ist laut Kicker ablösefrei und nur mit erfolgsabhängigen Boni-Zahlungen von Leicester City zu uns gekommen, weil er einen zum Sommer auslaufenden Vertrag hatte und uns da, denke ich, ein ganz guter Coup gelungen ist. Also er hat nur einen relativ kurzen Vertrag, 1,5 Jahre bis Ende kommender Saison, aber der erste Eindruck bisher war eigentlich sehr, sehr ordentlich, würde ich sagen.
Genau, also es war halt so ein Vertrag, der irgendwie für beide Parteien alle Optionen offen ließ. Der Bayer könnte sich da relativ schnell wieder trennen, wenn man sagt, es wird nichts. Gray hat ja zuletzt auch sehr wenig Spielpraxis gesammelt in der Premier League. Und für Gray halt auch die Option, wenn er sich jetzt groß aufspielt, dass er dann irgendwie vielleicht nochmal einen dickeren Vertrag anderswo kriegen kann. Nach den ersten Spielen muss man sagen, vielleicht hätte man da doch noch ein Jahr mehr zumindest machen müssen. Hat auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck hinterlassen.
So ist es. Und damit können wir dann eigentlich auch ganz gut direkt reinstarten und handeln einmal chronologisch ab, was da im Februar alles so passiert ist oder auch nicht passiert ist.
Ja, wir haben uns jetzt dafür entschieden, es sind 8 Spiele seit der letzten Aufnahme und da es ja auch nicht die allertollsten Spiele waren und die teilweise auch sehr stark in der Vergangenheit liegen, wollen wir jetzt gar nicht so genau auf die einzelnen Spiele eingehen. Das tut ja auch weh, nochmal sehr detailliert darauf einzugehen. Wir wollen das eher so im großen Ganzen einordnen, so mit unserer sportlichen Situation derzeit allgemein. Hat angefangen mit dem 0-1 gegen Leipzig, also beziehungsweise in Leipzig. Tor von Kunku, fand ich, war ein Spiel, was auch taktisch katastrophal einfach angegangen wurde mit Bailey da als falsche Neun oder Stoßstürmer. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Eins der wenigen Spiele, wo ich sage, das geht taktisch einfach komplett auch auf Peter Boschs Kappe. Hat er selber nach dem Spiel auch so gesagt, dass er sein Plan falsch war. Ansonsten, ja, es war kein gutes Spiel von uns. Also Leipzig hat.
Es war kein gutes Spiel, es geht aber auch mit auf Peter Bosch Kappe und da können wir jetzt kurz schon vorwegnehmen, da werden wir dann einfach nachher nochmal drauf zurückkommen, bei welchen Spielen uns das noch so aufgefallen ist und was wir daraus für Schlüsse ziehen. Dann, direkt mal ein Spiel, wo ich gar keinen Bock habe drüber zu reden, DFB-Pokalspiel gegen Rot-Weiß Essen. Also in der Vorbereitung auf diese Folge, da schreibt man sich dann so auf, was da so passiert ist und die Fassungslosigkeit, die ich jetzt gerade verdrängt hatte in dem vergangenen Monat, ist komplett wieder eingeschlagen. Lässt sich einfach chronologisch gut erzählen. 90 Minuten angerannt, Chancen ohne Ende, Bude nicht gemacht, 0-0, also Verlängerung. In der Verlängerung, Ende der ersten Hälfte, dann doch endlich die Bude gemacht, von der man schon dachte, das wird heute eh nichts mehr, dass wir ein Tor schießen, so viele Chancen, die wir liegen gelassen haben. Leon Bailey mit der Erlösung, dachte man. Und dann kam diese zweite Hälfte, in der man das eigentlich gegen Viertligisten ohne Publikum, Geisterspiel, Ding eigentlich gelaufen, haben sich offenbar auch unsere Spieler gedacht, statt das seriös runterzuspielen, weil plötzlich war RWE am Drücker. 112. Minute Kefkir, Ausgleich. Langsam brannte sich die Frage ein, verkacken wir das jetzt wirklich im Elfmeterschießen und scheiden gegen Rot-Weiß Essen aus? Und dann hat Sascha Engelmann entschieden, nö, ich schieße die einfach vorher raus und wir nutzen hier unsere 2 Chancen, die wir im Spiel haben, um den großen Favoriten rauszuschmeißen.
Was fand ich so ein bisschen untergegangen ist, vor dem Spiel gegen Saarbrücken letztes Jahr hatte man so dieses Szenario, du spielst jetzt hier gegen den Viertligisten im Pokal. Den einzigen Vorteil, den so ein Viertligist hat, sein Platz gut, der ist, war jetzt auch gegen Essen, das war natürlich deren Platz, der auch nicht besonders gut war. Also ganz im Gegenteil, es war ein katastrophaler Platz, aber den hat zum Glück von Bayer auch niemand als Ausrede dann nachher benutzt. Der große Vorteil ist immer diese besondere Atmosphäre. Das ist das Spiel der Jahrzehnte, wenn du gegen so einen Bundesligisten spielst. Und das ist einfach weg ohne Publikum. Also es ist natürlich trotzdem für die das Spiel des ganzen Jahres. Aber das
ist gerade bei so einem Traditionsverein wie Rot-Weiß Essen halt nicht so ein Ding, wenn sie das ohne Publikum spielen, wie es gewesen wäre, wenn da die Hütte gebrannt
hätte.
Und das
ist einfach, und das finde ich, ist so ein bisschen untergegangen in der ganzen Sache, dass es einfach unfassbar peinlich ist. Was man ja noch sagen muss, ist, bis zur 115. Minute muss ich sagen, es war natürlich nicht gut. Also wir hatten Chancen, da musst du 3-4-0 führen, dann hätte niemand was gesagt. Also man konnte da keinen Vorwurf der Mannschaft machen, dass der irgendwie die Einstellung nicht passte.
Dass wir uns nicht hätten durchsetzen können, dass wir uns keine Chancen erspielt haben, all das war da nicht das Problem.
Es war einfach Unvermögen wirklich im Abschluss, was natürlich auch nicht sein kann. Und bis zur 115. Minute hätte ich gesagt, okay, wenn du da irgendwie so in der 90. so ein Eitor irgendwie kassierst nach einer Ecke oder sonst was, dann ist das so ein Spiel, wo man sagen kann, es ist einfach alles komplett gegen dich gelaufen. Was mich aber stört, ist halt echt die zweite Halbzeit der Verlängerung, weil das war wirklich so nach dem Motto, wir hatten jetzt das Gefühl, wir haben das Spiel gewonnen und haben uns da fallen lassen. Das darf einfach nicht passieren. Ich finde, an der Stelle sollten wir das Spiel auch abschließen. Es regt mich auf.
Kommen wir zum absoluten Highlight
unserer Zeit. Ich würde noch sagen, danach wäre Kiel gekommen, also größer wäre die Chance eigentlich gewesen. Es ist einfach wirklich unfassbar traurig. Noch trauriger als die ganze Scheiße, die sonst noch passiert ist.
Aber erstmal Spoiler zum einzigen Highlight unserer Zusammenfassung. Das Spiel gegen den VfB Stuttgart, Heimspiel im Anschluss an diese Pokalpartie, 5-2 gewonnen. Und es war in der ersten Halbzeit der große Auftritt von Kerem Demir bei. Doppelpack gemacht, 18. und 30. 2-0 in Führung gegangen. Da war zur Halbzeit eigentlich das Gefühl, aha, es geht doch noch.
Genau, zweite Halbzeit, stand das Spiel dann auf der Kippe nach dem Anschlusstreffer von Kalajdzic und vor allen Dingen...
Völlig überraschend ist der nach Standards übrigens gefährlich.
Mhm.
Unfassbar.
Dann haben wir eigentlich, also für mich ein klarer Elfmeter für Stuttgart, selbst mit Bayer-Brille, also einen klaren Elfmeter gibt's für mich einfach nicht. Als das nicht gepfiffen wurde, habe ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich die Handregel endgültig nicht. Gut, heute wurde ja bekannt gegeben, dass man da nochmal nachdenkt, da irgendwie was zu ändern. Übrigens mit einem Bild beim Kicker von dieser Situation. Wenn das Tor nicht gegeben worden wäre, sondern Elfmeter für Stuttgart, wer weiß, wie dieses Spiel dann geendet wäre. Aber es wurde dann mit einem schönen Kopfballtor von Würz, dann hat Kalajdzic nochmal seinen Treffer gemacht, hat jetzt schon 3 Saisontore gegen den Bayer erzielt.
Von 5 insgesamt. Ja. Und gegen den glorreichen FC durfte er natürlich auch noch treffen.
Immerhin. Und dann Debüt vor von Demiray Gray. Man hatte das Gefühl, okay, vielleicht hat man sie jetzt mit 5 Toren mal ein bisschen freigeschossen. War auf jeden Fall ein Sieg, der zu dem damaligen Zeitpunkt gut tat. Wie gesagt, gab nachher viel Schiedsrichterdiskussion, will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Wir halten uns gerade sowieso schon länger mit den Spielen auf, als wir das eigentlich vorhatten. Aber im nächsten Spiel kam direkt der nächste Tiefschlag und meiner Meinung nach das schlechteste Spiel von denen, die wir jetzt alle abhandeln.
Absolut, da ging wenig bis gar nichts. Man hatte dann, also eigentlich... Genau, also 14. Minute, Alario macht das 1-0 nach einer ganz, ganz feinen Einzelleistung von Diaby über den Flügel, muss man sagen. Das war eines der ganz, ganz wenigen Highlights dieses Spiels, das ansonsten echt nicht viel zu bieten hatte. Es plätscherte also lange vor sich hin. Zur zweiten Halbzeit kam dann Niklas Lomp rein für Radetzky, der diese Fußverletzung hatte. Im Spiel wusste man noch gar nicht so genau, was ist. Wir haben es eben schon diskutiert, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Niklas Lomp hatte aber eigentlich auch nichts zu tun. 86. Minute, Patrick Schick macht das 2-0, Spiel abgehakt.
Ja, aber ich fand jetzt nichts zu tun, war jetzt auch nicht so. Also Mainz war in der zweiten Halbzeit schon deutlich stärker als wir. Also ja, dass wir da 2-0 in Führung gegangen sind, war komplett unverdient, fand ich.
Und komplett, also man musste einfach glücklich sein. Man konnte das Spiel unter dreckiger Sieg abhaken, weil erste Halbzeit... völlig harmlos, aber 1-0 in Führung gegangen. Zweite Halbzeit glücklich das 2-0 gemacht, obwohl man nicht mehr die bessere Mannschaft war. Ja, aber so ist das Spiel halt leider nicht geendet.
So gibst du dann halt in der, was war es, 89. und...
89. Glatzel, 90. plus 2 Stöger und dann entstand 2-2.
Und danach, Peter Bosch hat das auch ganz klar so gesagt, das war wirklich das schlecht... Er hat gesagt, das war, glaube ich, das schlechteste Spiel, seit er bei Bayer ist.
Und was macht die Mannschaft? Fliegt nach Bern und liefert in der ersten Halbzeit gegen Young Boys sowas ab. Es stand 0-3 zur Halbzeit dann im Europa League-Hinspiel.
Nur 0-3. Also nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, das wird jetzt gegen Bern so ein Ding wie gegen Paris. Da waren es ja, glaube ich, sogar nur 0-4. Gegen Manchester irgendwie vor ein paar Jahren, wo wir auch 5 Dinger kassiert haben. Gegen Barcelona 7. Also die hätten in der ersten Halbzeit ja schon mehr als 3 Tore schießen können. Also die haben uns ja nach Wiese wollten hergespielt.
Ja, und auch da werden wir später noch drauf eingehen, muss man Peter Bosch ankreiden, das sah nicht nach der optimalen Einstellung aus, wie man in dieses Spiel gegangen ist und auch nicht nach der optimalen Aufstellung, weil unser Mittelfeld in der Rückwärtsbewegung quasi nicht existent war und generell so, ja, die Gegenwehr für Bern war in der ersten Halbzeit quasi nicht existent, da kam gar nichts.
Die Anpassungen in der Halbzeit dafür waren offensichtlich genau die richtigen, weil plötzlich wurde das Spiel fast gedreht. Also, dass es nicht gedreht wurde, verstehe ich auch nicht so ganz. Die Chancen waren da auch wieder da. 2 Tore von Schick relativ zügig, Diaby mit diesem schönen Lupfer. Und danach hatte man auch noch genug Chancen, um das Ding in Führung zu bringen. So ab der 70. Minute schien es so, dass als hätte sich beide Mannschaften eher auf dieses Unentschieden eingestellt. Aber gut, hast du Scheiße am Fuß in der Nachspielzeit oder kurz vor der Nachspielzeit?
Ja, auch wieder 89. Also es zieht sich halt so durch, ne? Diese späten Gegentore gegen Mainz, diese mega späten DFB-Pokal-Gegentore und auch hier in dem Hinspiel das 3-4, was du nach einer Aufholjagd zum 3-3, da fängst du dir dann halt einfach noch so ein Ding absolut unnötig.
Ja, also das war dann schon noch mal ein Tiefschlag. Da hatte man aber das Gefühl, okay, jetzt hast du ein Spiel, also ich... Nach der ersten Halbzeit hätte ich dieses Ergebnis sofort genommen. Du hast 3 Auswärtstore geschossen. Du spielst noch zu Hause. Du spielst gegen eine Mannschaft, gegen die du eigentlich auf dem Papier favorisiert bist. Auch wenn Bern jetzt vielleicht deutlich besser ist, als sie das noch vor ein paar Jahren gewesen sind. Also ist kein schlechter Gegner, auf gar keinen Fall. Aber nach diesem 3-0 zur Halbzeit musst du sagen, gut, da konnte man mit dem 3-4 noch leben. Es war auch zumindest mal ein unterhaltsames Spiel, ganz im Gegensatz zu dem Ding, was da in Mainz gelaufen ist oder zu dem Spiel, wo wir als nächstes hinkommen. Aber gut, das Rückspiel kommt ja dann noch. Ja, es ist ja, hat dann ja leider nichts gebracht, diese drei Auswärtstore. Gegen Augsburg.
Man muss sagen, ein 3-3 hätte auch nichts gebracht, von daher, ja, was soll's. Genau, Augsburg als nächstes.
Ja, früh in Rückstand geraten, durch Niederlechner komplett gepennt.
Ja, und ja, man muss da über den Lomp-Patzer sprechen. Man kann es nicht anders sagen. Also das darf dir nicht passieren, so eine Aktion. Das hat Lukas Radetzky diese Saison auch schon festgestellt, dass das nicht passieren darf. Es ist passiert. Es war leider nicht der einzige Patzer von Niklas Lomp. Ja, man kann an der Stelle jetzt einfach wieder nur betonen, super Typ, sicherlich in der Kabine einer der beliebtesten, identifiziert sich zu 100% mit dem Bayer. Es ist wunderbar, dass er da ist, aber leider muss man sagen, diese Chance, die es für einen Ersatztorwart ist, wenn die Nummer 1 sich verletzt, konnte er absolut überhaupt nicht nutzen.
Ja, es ist für seine persönliche Karriere auch einfach nur schade. Was ich noch viel schader fand, ist, dass halt jemand, der wirklich, der hatte ja die Möglichkeit, also er hat ja zweite Liga Stamm gespielt, also der musste nicht beim Bayer damals als Nummer 3 zurückkommen, hat das aber getan. Und dass so jemand dann irgendwie auf Instagram oder ich weiß gar nicht, auf welchem sozialen Kanal er ist, ich bin da gar nicht so aktiv, aber dass
er. Ich glaube, es war Instagram, wo er dann auch einschränken musste, wer das, seine Posts kommentieren
und kann. Und das ist einfach schon, also das ist wirklich traurig. Also bei allen Patzern, die da irgendwie kommen und so hart die jetzt auch waren, also das gegen, also da kommt ja noch einer dann hinzu, der, den fand ich fast noch ein bisschen härter. Das andere hätte ich jetzt sogar unter, kann passieren, also ich meine, Radetzky ist das Ding ja auch passiert, abgehakt. Ja. Aber ansonsten auch gegen Augsburg, wir haben nichts auf die Kette bekommen in dem Spiel. Das war so ein Spiel, das hat für mich auch gefühlt 3 Spiele gedauert. Also es ging einfach, die Zeit ging nicht rum, es passierte in diesem Spiel gar nichts. Wenn, dann hatte Augsburg vielleicht nochmal eine Chance. Wir haben auf jeden Fall nach vorne überhaupt nichts hinbekommen. Ich habe mich auch gar nicht richtig gefreut, als dann in der Nachspielzeit Tabsoba da noch den Ausgleich gemacht hat.
Ja, man war mehr damit beschäftigt, den Sonntagmittag abzuhaken, den man damit verschwendet hatte. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich war gedanklich schon ganz woanders, als Tabsoba das Tor noch geschossen hat. Und also ich hätte Stein und Bein geschworen, dass ich was anderes, also dass ich mich riesig freue für Tabsoba, wenn er sein erstes Tor für uns schießt. Aber
das war ja nicht das erste Tor, also das erste
Bundesliga-Tor. Das erste Bundesliga-Tor für uns, aber das war in der Situation dann einfach gar nicht mehr so, weil man hätte für diese Leistung eine Niederlage verdient gehabt.
Schön, dass es nicht passiert ist, weil ich fand die, was mich ja sowieso total nervt bei den Geisterspielen, dieses Rumgeblöke von irgendwelchen Ersatzbänken. Also ich meine, dass da irgendwelche Leute emotional mitgehen, das ist ja bei uns auch so. Aber ich meine, das, was so in vor allen Dingen Leipzig, Bremen und auch bei Augsburg, also für Niederlechner, für diese unsportlichen Aktionen da, ich meine, bei uns Patrick Schick, der lässt sich auch gerne mal fallen, das finde ich auch nicht besonders toll, aber wie Niederlechner da versucht hat, diesen Elfmeter zu schinden, das ging überhaupt nicht.
Nee, das war schon eine absolute, also in Zeiten des Videoassistenten sowas überhaupt noch zu versuchen. Ja, für mich kann man da durchaus mal drüber nachdenken, ob man da irgendwie andere Sanktionen sich mal überlegt, damit sowas einfach aufhört.
Also nachträgliche Sperre, also wenn du durch den Videobeweis nachträglich was machen kannst, warum darfst du dann Spieler nicht nachträglich für sowas sperren? Ist das nicht in der Premier League so eingeführt worden, dass du für Schwalben nachträglich, also jetzt vielleicht vor dem Videobeweis, dass die dafür Schwalben nachträglich gesperrt wurden?
Ich weiß nicht, ob es Sperren waren oder Geldstrafen. Auf jeden Fall haben die Strafen für sowas eingeführt.
Als noch keinen Videobeweis gab, glaube ich.
Also ja, der Fußball sollte sich da irgendwas überlegen, weil es einfach eklig ist.
Es ist halt auch einfach keine Vorbildfunktion, genauso wenig wie wenn der Herr Reuter da irgendwie an der Seitenlinie rumblöckt und man das in jedes Außenmikrofon hört. Ich weiß auch nicht, ob man nicht einfach mal diese Außenmikrofone an der Trainerbank jetzt auch ausstellen kann. Also mich catcht da überhaupt nichts, wenn die da rumschreien. Das finde ich einfach nur nervig. Manchmal würde ich die Spiele gerne ohne Ton hören. Also
ja. Es gibt da tatsächlich etliche Charaktere, die einfach nerven. Und man kann ihnen da ja nicht mal große Vorwürfe machen, weil ich meine, dass du da emotional mitgehst, es geht um einiges. Da gibt es sicherlich auch verschiedene Arten und Weisen, wie man da mitgehen kann. Aber ja, es ist schon einfach ja, es nervt hart.
Also da hat es mich auf jeden Fall gefreut, dass die nicht die 3 Punkte mitgenommen haben. Auch wenn es für uns persönlich oder für unseren Verein jetzt irgendwie kein Gewinn war, da noch ein Punkt. Also natürlich ein Punkt ist ein Punkt, aber das war wirklich auch ein richtig schlechtes Spiel von uns. Genauso wie dann auch das Heimspiel gegen Bern, wo man dann doch noch eine einigermaßen gute Ausgangsposition hatte, aber es startete, wie das Spiel davor geendet hat, wie das Spiel davor auch gestartet ist, nämlich mit einem echt üblen Patzer von Niklas Lomb. Und den fand ich tatsächlich fast noch schlimmer, weil das halt so eine typische Torwartsituation ist, also so diese Rückpässe, dass du da irgendwie dann schon beim Pass bist.
Also die zweite Halbzeit startete damit. Davor war so eine erste Halbzeit, wo gar nichts passiert ist. Aber die zweite Halbzeit startete dann mit einer Flanke, über die wir uns im Normalfall nicht mehr unterhalten würden. Aber Niklas Lomb macht dabei halt, die rutscht ein bisschen ab, kommt dann relativ nah ans Tor. Er muss die runterpflücken. Wenn er sie über die Latte faustet, sagt man, warum macht er das denn? Den kann er doch fangen. Ja, er konnte ihn aber halt leider nicht fangen.
Aber wenn du schon in dem Spiel vorher irgendwie so ein Gegentor verschuldet hast, dann kannst du in solchen Situationen auch einfach mal die Sicherheitsvariante nehmen.
Ja. Und
gerade wenn du einfach...
Also kannst alles mit diesem Ball anstellen, aber das kann nicht passieren, dass das Ding im Fünfer frei ist und der Stürmer es nur noch über die Linie drücken muss.
Ja, aber uns ist nichts eingefallen. Also es wurde offensiv, kam da nichts. Es war wirklich sehr frustrierend. Wir haben darauf keine Reaktion gefunden und
Ja, und dann hat am Ende Fasnacht, der hat diesen ganzen Torreigen von Bern, die 6 Tore in 2 Spielen, die gegen uns gemacht hat er begonnen im Hinspiel und er hat dann am Ende auch endgültig den Deckel drauf gemacht mit dem 0-2 und damit hat sich das Thema Europa League für diese Saison verabschiedet, das Thema Titel ist auch absolut durch. Ja, wenn man bedenkt, dass wir Ende Dezember oder im Dezember als Tabellenführer dastanden und noch im DFB-Pokal und in der Europa League uns gute Chancen ausgerechnet haben, ist man jetzt doch ziemlich desillusioniert.
Ja, und so ist man, also das Freiburg-Spiel war auch echt das erste Spiel, in das ich wirklich ohne Erwartung gegangen bin und tatsächlich, was dann meine Laune nicht komplett zerstört hat, weil ich einfach schon, sage ich mal, fast damit gerechnet habe, dass das jetzt wieder nach hinten losgeht. Was auch wieder aus dem Nichts eigentlich in der zweiten Halbzeit war. Weil die erste Halbzeit war, da kam von uns relativ wenig. Wir hatten ja sogar ein paar gute Chancen durch Alario zum Beispiel.
Aber man hat zumindest den Eindruck, wir haben das Ding im Griff.
So. Ja, also es war zumindest defensiv stabil.
Ja.
Und in der zweiten Halbzeit, also da, wir haben ja eben schon gesagt, wir sprechen noch über Rangis, aber also wie dieses Gegentor gefallen ist, durch diesen Fehlpass von Würz, also ne, Fehlpass, war ein Ball, doch war ein Fehlpass.
Doch war ein Fehlpass, ja. War ein Fehlpass, ja.
Also es war ein sehr leichtfaltiger Ballverlust auf jeden Fall. Und dann Niklas Höhler, der irgendwie gefühlt immer gegen uns Sahnespiele auflegt und Tore schießt, da kam ja dann nachher noch eins dazu. Das war ja kein Dribbling. Also der ist ja einfach gerade ausgelaufen an der Seitenlinie und weder Wendell, dem ich aber noch weniger einen Vorwurf mache als Arangis, gehen da wirklich hin und das ist was kann ich einfach nicht akzeptieren. Wenn du in so einer Phase bist, wo du gerade alles verspielst in der Saison, da kann es sein, dass Unsicherheiten drin sind. Da kann es auch mal sein, dass irgendwie Unkonzentriertheiten drin sind. Da kann es auch mal sein, dass irgendwas nicht läuft. Aber es kann nicht sein, dass der Einsatz nicht stimmt. Und wenn du aus der Pause kommst, hast das nicht mit Kraft oder sonst irgendwas zu tun, sondern da kann es nicht sein, dass der da einfach durch 2 Mann ohne Gegenwehr durchrennt und flanken kann. Auch wenn in der Mitte dann Florian Würz auch wieder hinterher trabt und...
Ja, und der ist derjenige, der dann irgendwie am nächsten dran ist, weil ich glaube, Dragovic war es, der auch nicht richtig nach innen rückt.
Also ich meine, das Stellungsspiel war da auch schlecht, aber...
Aber genau, also Wirtz muss auch schneller zurückkommen. Das Außen darf absolut nicht passieren. Und dann hat am Ende Demirovic in der Mitte am Elfmeterpunkt 5 Meter Platz um sich rum und kann das Ding einschieben. Ja, da, bei dem Gegentor dürfen so viele Sachen in der Form nicht passieren. Da weiß man echt, man weiß wirklich nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll.
Also das Gegentor hat mich furchtbar aufgeregt. Das war auch der Moment, wo ich so sage, okay, das stimmt einfach. Also das darf einfach nicht passieren, wenn du jetzt irgendwie in der Rückrundentabelle da absolut im Tabellenkeller bist. Das sind Tugenden, die müssen da sein. So blöd sich das jetzt wieder anhören mag.
Der Einzige in der Szene, dem man keinen Vorwurf machen kann, ist Lennart Grill, der sein Debüt für uns gefeiert hat, nach den äußerst unglücklichen Auftritten von Niklas Lomb. Wir hatten es besprochen, hat der sein Debüt gefeiert, direkt 2 Gegentore kassiert im ersten Spiel. Der konnte da nichts für, wurde dann auch nach dem Spiel zu Recht von Peter Boss gelobt für ein ordentliches Debüt, ohne Fehler, Ruhe ausgestrahlt, hat Peter Boss gesagt, das würde ich auch alles unterschreiben, denke, kann man sich auf die nächsten Auftritte freuen. Muss allerdings auch sagen, generell in den ganzen Spielen, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ich fand, da waren aber auch ganz schön viele Rückpässe so insgesamt dabei, die großes Vertrauen in die Torhüter zeigen. Also das sind schon Dinger, da kann halt auch mal unter dem Druck, den du da kriegst als Keeper, gerade wenn es für dich halt eine außergewöhnliche Situation ist, dass du da in diesen Spielen zwischen den Pfosten stehst und dann solche Bälle von deinen Innenverteidigern zurückgespielt zu kriegen, ja.
Ja, also ich fand auch, also bei gerade nachdem Lomb gepatzt hat, ich glaube, das hat ja keine Minute gedauert, bis der wieder so einen Rückpass bekommen hat. Ich meine, einerseits kann man sagen, gut, man zeigt ihm, dass man
ihm komplett vertraut, ja.
Aber andererseits, habe ich bisher noch gar nicht so betrachtet, aber du hast da auf jeden Fall einen Punkt, um das Spiel rund zu machen, also 2-0 Höhler, auch wieder so eine Situation, da ist einfach viel zu viel Raum und auch da kann, hast gerade schon gesagt, Grill nichts machen. Wir haben dann irgendwann nochmal den Anschluss gemacht durch Bailey, was auch ein bisschen dadurch begünstigt ist, dass sich der Freiburger Verteidiger da etwas plump anstellt, auch noch ausrutscht auf dem Rasen. Ausnahmsweise mal nicht unsere Spieler, die zu Hause alle durch die Gegend rutschen, sondern einen Gegner, den macht er dann rein. Aber irgendwie das große Aufbäumen mit den großen Torchancen, da kam, war jetzt auch nicht der Fall.
Nö, stattdessen hat er sich einfach in der nächsten Aktion die gelbe Karte wegen Meckerns abgeholt, die fünfte gelbe, nach der er gesperrt ist. So eine dämliche Aktion, da kann man eigentlich auch nur hoffen, dass er dafür eine höhere Strafe in der Mannschaftskasse zahlen muss, als er Torprämie im Vertrag stehen hat. Das war schon selten blöd und da waren dann noch gut 20 Minuten zu spielen, aber man stand jetzt nicht vorm Fernseher und hat darauf hingefiebert, dass da gleich das 2-2 fällt.
Karim Bedarabi er kam ja dann nach Verletzung quasi wieder zum Einsatz, hat nochmal wirklich Belebung ins Spiel gebracht, allerdings dann seine beste Aktion auch mit so einem Lupfer, Schlenzer, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Abschluss bezeichne.
Ja, das war ganz am Ende.
Wie ich diesen Abschluss bezeichne, nachdem er da wirklich mit viel Zug zum Tor ist und dann war es irgendwie eher so ein Kunststück, was er da probiert hat. Das sah natürlich nicht so toll aus. Vorher hatte er einmal einen Abschluss, wo dann der eigene Mann im Weg stand, wo man aber auch aus der Wiederholung jetzt nicht so ganz gesehen hat, wo der hingegangen wäre. Hat das Spiel auf jeden Fall nochmal belebt, hatte offensichtlich auch Lust, da was zu zeigen. Aus der einen Situation hätte er ein bisschen mehr machen können, aber auch insgesamt eine wieder verdiente Niederlage. Also, und wenn man, das Schlimme ist ja, dass man sich anguckt, was das für Namen sind, gegen die wir jetzt verloren haben in der Bundesliga. Leipzig, okay, das ist eine Mannschaft, die steht da oben mit dabei. Das Spiel musst du eigentlich auch nicht unbedingt verlieren, weil so stark war Leipzig jetzt da definitiv nicht. Das lag eher wieder an unserem Unvermögen. Gegen Stuttgart hast du gewonnen, aber Mainz, Augsburg, Freiburg, das sind Vereine, die musst du eigentlich problemlos schlagen. Da kannst du vielleicht mal ein Spiel unentschieden spielen.
Ja, also und, da musst du zwingend 7 Punkte holen. Wenn es gut läuft, holst du 9 und wir holen halt 2.
Und das ist halt wirklich das, was da noch mehr erschreckend dran ist, dass du in der Rückrunde halt so mies startest und jetzt eigentlich die Mannschaften, gegen die du problemlos gewinnen müsstest, die hast du jetzt schon weg. Also es wird jetzt nicht leichter.
Nee, absolut. Also das einzig Positive, was ich an der ganzen Situation sehen kann, ist, wir sind Sechster nach 23 Spielen mit 37 Punkten und haben aber auch nur 5 Punkte Rückstand auf Platz 4. Das ist, wenn man sich jetzt die Spiele, die wir gerade durchgegangen sind, Respekt an dieser Stelle an alle, die sich das angehört haben. Ich kann es immer noch nicht fassen, wie viel Mist das ist, über den wir jetzt hier reden mussten. Aber es sind dennoch nur 5 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt, 2 Punkte Rückstand auf den BVB, der Fünfter ist. Da ist trotzdem noch alles drin, wenn wir es jetzt einfach mal schaffen, dass da eine ganz, ganz große Trendwende gestartet wird. Das, was mit der Niederlage gegen die Bayern eingerissen ist, dass wir diese Negativserie, die jetzt ja halt schon eine ganze, ganze Weile andauert und es waren halt auch einfach viele Spiele im Februar, die da aufeinander folgten, dass man das jetzt trotz aller Verletzungsmisere mit einem breiten Kader, wir werden da trotzdem eine gute Mannschaft aufs Feld bringen, das jetzt einfach mal wieder umreißt und dann ist trotzdem noch viel möglich.
Ja, aber ganz ehrlich, ich finde diese Denkweise überhaupt jetzt auf den Champions-League-Platz noch die ganze Zeit zu gucken, die finde ich schon komplett falsch. Also wir stehen in der Rückrundentabelle auf, ich habe die Zahl jetzt nicht geguckt, aber wir haben 5 Punkte in der Rückrunde geholt, ja. Weniger als zum Beispiel auch der Nachbar von der anderen Rheinseite, die ja auch nicht gerade gut spielen. Also das ist einfach eine heillose Katastrophe. Und wir sind ja nur noch so nah dran, weil die Hinrunde so gut war, bis auf die letzten Spiele. Und die anderen Mannschaften irgendwie auch die ganze Zeit patzen, aber ich würde den Fokus gar nicht mehr darauf legen, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Man geht in jedes Spiel immer noch mit dieser Erwartungshaltung, wir sind eine super starke Mannschaft. Ich glaube, man müsste der Mannschaft eher mal wieder vermitteln, dass es jetzt darum geht, hier jeden Punkt irgendwie einzutüten. Und das sehe ich von der Körpersprache halt auch einfach nicht. Und da fand ich, hat gerade das Freiburg-Spiel irgendwie nochmal gezeigt, dass da das auch wirklich nicht mehr stimmt. Und wir sind ja jetzt bei dem Punkt, wo wir dazu übergehen müssen, wie geht's denn da mit dem Verein weiter? Es sind ja die Trainerdiskussionen, sind ja jetzt irgendwie schon da, nachdem man im Dezember unbedingt mit Bosch verlängern wollte. Der Bayer hat ja auch noch nichts irgendwie in die Richtung gesagt. Es gibt eine klare Jobgarantie von sowohl Rudi Völler als auch Simon Rolfes haben es gesagt, es gibt kein Endspiel, wir wollen unbedingt mit Bosch weitermachen, was ich super begrüße, weil ich ein riesen Peter Bosch-Fan bin. Ich finde, seit Jupp Heynckes, vielleicht kann man da Sascha Lewandowski noch so mit reinbringen, der auch ein sehr fähiger Trainer war, finde ich, ist der beste Trainer, den wir seit Heynckes haben. Und ich hoffe, dass der wirklich langfristig bleiben kann. Wir haben eben schon gesagt, so Leipzig, Bern, das sind auch Spiele, die er wirklich, glaube ich, taktisch falsch angegangen hat. Ansonsten sehr viel Kritik, die er da auch reinbringt, was mir auch gut gefällt.
Ja, also da muss man einhaken. Also Rudi Völler hat das ja auch schon so formuliert, dass er das, dass es nicht immer glücklich ist, wie hart Peter Bosch mit seinen Spielern in die Kritik geht. Das sehe ich komplett anders. Also das finde ich tatsächlich nach diesen Niederlagen und schlechten Spielen, die wir gerade alle besprochen haben, noch so einen erfrischenden Punkt, dass man Peter Bosch in seiner sehr klaren Analyse und seinen sehr offenen Worten da sehr gut folgen kann und genau weiß, dass er die Punkte sieht, die da schieflaufen, dass er sie klar anspricht und zwar schon nach außen, und damit können wir, denke ich, davon ausgehen, dass das in der internen Kommunikation auch sehr, sehr deutlich passiert und da hart dran gearbeitet wird, es besser zu machen. Klar, man sieht das nicht immer und in der aktuellen Situation kann man dann auch darüber philosophieren, ob es besser wäre, da vielleicht nicht so auf Selbstvertrauen zu drücken, was natürlich unter solchen Leistungen leidet, das ist ganz klar. Aber ich finde es trotzdem absolut gut von Peter Bosch, wie er da mit der Mannschaft ins Gericht geht. Aber, und da sind wir dann bei Leipzig, bei erster Halbzeit im Hinspiel gegen Bern, auch mit sich selbst. Also, dass er dann auch einfach ganz klar anspricht, das geht auf meine Kappe, das war Mist und da habe ich mich verzockt. Und da, das sind Punkte, in denen er auch einfach von seiner eigentlichen Spielweise abgewichen ist.
Und also zwei Punkte hätte ich da noch anschließen, wollte eben das noch vervollständigen. Und ich finde Peter Bosch halt auch einfach unfassbar sympathisch als Trainer. Also es gibt seit Ewigkeiten keinen Trainer, mit dem ich mich so stark identifiziere. Das ist natürlich jetzt eher so mein persönliches Gefühl. Ich weiß, dass es vielen Bayern 04-Fans auch ähnlich geht. Also das ist fast mein größter Wunsch für den Rest der Saison, dass wir das irgendwie mit Peter Bosch schaffen. Also ich wäre todunglücklich, wenn der gehen muss. Also als Mensch sowieso, aber auch als Trainer, das wäre mir super wichtig, dass der bleibt. Wo man jetzt vielleicht an den Kritikpunkt, den du hast, noch mit den beiden Spielen noch ein bisschen anknüpfen muss, finde, dass er insgesamt sehr viel rotiert, das ist ja auch nicht unbedingt sein Stil. Das macht, glaube ich, auch nochmal vielleicht ein bisschen was kaputt. Gerade in der Abwehr wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn man da irgendwie, natürlich, wenn ein Spieler jetzt gerade wirklich ein super schlechtes Spiel gemacht hat, dann gibt es wenig Argumente, den jetzt noch drin zu lassen, dass er da vielleicht ein bisschen mehr wirklich trotzdem irgendwie bei Vertrautem bleibt und nicht zu, also er hat auf jeden Fall für seine Verhältnisse schon sehr viel verändert von einem Spiel aufs andere, was sehr untypisch ist für ihn.
Was auch nicht nur mit Verletzungen begründet war, sondern durchaus auch öfter. Ja klar, vielleicht ist es halt aber auch Belastungssteuerung, weil es unfassbar viele Spiele waren, haben wir darüber gesprochen. Wissen wir nicht genau, aber man hatte natürlich auch das Gefühl, dass da nicht die ganz große Sicherheit am Start ist, weil sich ständig neue Spieler reingespielt haben. Und es war letzte Saison zum Beispiel ein Thema, dass er Neuzugänge eher langsam integriert. Man war bei Tabsoba sehr, sehr überrascht, wie schnell das ging. Das war jetzt bei Fosu Mensah zum Beispiel dann auch gar nicht mehr der Fall. Der wurde auch direkt reingeworfen. Klar, das sind an manchen Stellen Punkte, ja, wenn die Bänder verletzt sind, musst du da hinten direkt was umstellen. Aber in anderen Partien war es dann auch so, oh, schon wieder was Neues und der jetzt doch wieder, dass man sich darüber schon wundern konnte.
Also könnte natürlich, also das ist jetzt natürlich Spekulation, wo wir jetzt gerade.
Muss man klar so sagen.
Aber das ist auf jeden Fall was ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich glaube aber auch gerade so diese vielen Wechsel und dass die Neuen so schnell gespielt haben, das war irgendwo auch notgedrungen. Was aber auch ist, ein paar personelle Entscheidungen verstehe ich nicht so ganz. Und das ist vor allen Dingen auch diese Entscheidung, wie unfassbar viel Charles Arangis spielt. Weil der ist meiner Meinung nach auch ein Faktor. Der Spieler, der ist ja mittlerweile Kapitän und der ist nicht wiederzuerkennen seit seiner Verletzung. Ich finde den, ich bin ein riesen Charles Arangis-Fan. Das hat man, glaube ich, wer ein paar Mal zugehört hat, der weiß das und dass das bei uns beiden so ist.
Ja,
und
ich meine, wie wir letzte Saison gefeiert haben, als die Verlängerung bekannt gegeben wurden und wie wir vorher drum gebettelt haben, kann man sich ja alles nochmal anhören. Definitiv Riesenfan, aber
ist jetzt auch mittlerweile, finde ich, so lange wieder fit, dass man von ihm jetzt auch nicht mehr sagen kann, das ist jetzt vielleicht auch verletzungsbedingt. Ich meine, er hatte schon die eine oder andere Verletzung. Er ist aber ein routinierter Spieler, der genug Erfahrung hat und das läuft im Moment irgendwie gar nicht. Also diese eine Situation gegen Freiburg war da auch nur die Spitze des Eisberges, sondern also auch in dieser, er ist, glaube ich, jetzt nicht der Lautsprecher als Kapitän auch. Aber was auf jeden Fall auch diese Präsenz auf dem Platz, es fällt gar nicht so wirklich auf, dass Charles Arangis gerade mitspielt. Und das ist vor allen Dingen was unfassbar fehlt, weil
ja, sonst ist halt aufgefallen, wenn er nicht spielt.
Weil der geht in die Zweikämpfe, der hat die Aktion im Mittelfeld, wo er auch das Spiel an sich reißt, was der dann jetzt vielleicht nicht macht, indem er irgendwelche Mitspieler anweist oder so und da als Lautsprecher vorausgeht, aber der ist auf dem Platz vorausgegangen mit Leistung und vor allen Dingen auch, indem er Bälle gefordert hat, Bälle erobert hat und das fehlt halt auch komplett und da finde ich es auch etwas merkwürdig, dass Peter Bosz, gerade weil er ja auch verletzt war, ihm da nicht wieder eine Pause gönnt und zum Beispiel ein Palacios seit seiner Rückkehr noch überhaupt nicht zum Zuge kam.
Ja, lass uns, bevor wir über Palacios reden, noch kurz bei Arangis bleiben. Peter Bosz hat heute in der Pressekonferenz über ihn gesagt, ja, Charles Arangis musste nach 3-monatiger Verletzungspause durchspielen. Es war nicht möglich, ihm Zeit zu geben, um wieder einen Rhythmus zu finden, aber er ist auf einem guten Weg, er wird sicherer und hat wieder mehr Ballbesitz. Da ist viel drin, da ist dieses, er ist nicht so sicher, wie man das gewohnt ist, drin. Er hat Ballverluste, keine Ahnung, es gab Spiele, da habe ich mir über Ballverluste von Charles Arangis überhaupt keine Gedanken gemacht, weil es gefühlt nicht vorgekommen ist. Das ist in der aktuellen Phase halt gar nicht der Fall. Es gab ein Spiel, in dem er auf der Bank geblieben ist, gegen Bern, wo dann das Dreier-Mittelfeld Demir bei Amiri Wirtz hieß. Und diese Halbzeit ist halt komplett nach hinten losgegangen. Auch da waren wir beide, glaube ich, der Meinung, dass man das mit auf seinen Zettel nehmen muss, weil das halt, da gab es überhaupt keine Balance in diesem Spiel. Es wurde nach vorne gerannt, vorne aber keine Durchschlagskraft entwickelt, weil auch einfach da schon die Raumaufteilung nicht gestimmt hat. Und bei Ballverlusten ist das dann erst recht aufgefallen und man ist in der Rückwärtsbewegung einfach nur hinterhergelaufen, überhaupt nicht in irgendwelche Zweikämpfe gekommen. Und wie du es eben schon gesagt hast, man hätte da höher als 3-0 in Rückstand geraten können, weil man Bern Chancen ohne Ende gelassen hat. Da kann man auf der einen Seite sagen, ja, wieso lässt Peter Bosz da die drei im Mittelfeld auflaufen? Auf der anderen Seite, finde ich, kann man auch von diesen Spielern erwarten, dass sie sich da selber mal irgendwie Gedanken machen und bei sich selbst anfangen und sagen, oh, da vorne ist Amiri, da vorne ist Wirtz, vielleicht bleib ich jetzt mal 10 Meter weiter hinten, als das normalerweise meine Spielweise ist. Aus der Perspektive von dem hierbei gesprochen, der teuerste und erfahrenste von den dreien, war ich auch wieder in diesem Spiel sehr enttäuscht von. Das musste Peter Bosz dann wieder in der Halbzeit umstellen und da wieder das System wechseln. Aber ja, dann sind wir bei der Frage nach Palacios.
Ja, also ich würde mir halt wünschen, dass der jetzt zumindest nochmal eine Chance kriegt, wobei wir dann wieder an der Stelle sind, dass doch nochmal wieder rotiert werden muss und ein Arangis vielleicht dann auch nicht die Sicherheit bekommt. Ich bin gespannt, wie Peter Bosz das handelt. Wir haben jetzt schon, es gibt definitiv Kritikpunkte auch an ihm. Klar, in so einer Phase ist keiner frei von Kritik, aber den Hauptpunkt sehe ich halt auch irgendwie daran, dass so ein paar Sachen, die in der ersten Saisonhälfte halt geklappt haben, vor allen Dingen auch im Abschluss, so gut waren die Spiele ja dann auch nicht. Also, dass man da Tabellenführer war, es ist jetzt nicht so, dass wir eine überragende Hinrunde gespielt haben. Sondern
wir waren
einfach
überragend effizient.
Wir waren sehr effizient. Das ist das eine, was verloren gegangen ist, aber auch irgendwie so diese Selbstverständlichkeit, die manche Spieler auch hatten, die fehlt halt komplett. Und auch, dass wir seit Ewigkeiten kein Standardtor mehr gemacht haben, das ist auch was fehlt. Aber ich sehe trotzdem den Hauptgrund für diesen Abfall gar nicht bei Peter Bosz. Ich sehe den einerseits, das ist was, wo jetzt keiner was für kann, natürlich in der extrem hohen Belastung, die wir gerade auch in der letzten Saison hatten, mit einer sehr kurzen Pause, mit jetzt weiterhin sehr, sehr vielen Spielen. Aber dadurch, dass wir jetzt in beiden Pokalwettbewerben raus sind, nimmt das natürlich ein bisschen ab. Und alle anderen Vereine haben auch ein hohes Pensum. Das heißt, es kann keinen alleiniger Grund sein, genauso wenig wie das Verletzungspech, was natürlich auch noch hinzukommt. Aber ich sehe das auch so ein bisschen in so einer Einstellungssache, was die Mannschaft angeht. Also da muss sich dann gerade so, was Führungspersönlichkeiten auf dem Platz angeht, auch irgendjemand herauskristallisieren. Also da müssen Leute, die müssen das Ding auch an sich reißen. Und da fehlen vielleicht auch so transfertechnisch so ein bisschen die Spieler. Und ich habe da langfristig wirklich Sorge, wenn die beiden Bender-Zwillinge jetzt im Sommer auch noch weggehen. Und viele Spieler, die wir haben, die sehe ich auch nicht irgendwie in diese Rolle rein, dass sie in diese Rolle reinwachsen können. Also so ein Bailey, Diaby, Würz, das sind keine Spieler, glaube ich, die jetzt allein schon aufgrund ihres Alters da diese
Führung. Ja, also Würz ist da einfach viel zu jung, um das überhaupt bewerten zu können. Bailey, Diaby, Flügelspieler, auch sieht man beide nicht in der Hinsicht. Hat man, ja, das ist wirklich ein Punkt. Man hatte immer schon das Gefühl, wenn die Benders nicht auf dem Feld stehen, fehlt da irgendwie was.
Und jetzt hast du noch, einen Volland ist jetzt nicht mehr da, dann ist jetzt Radetzky, der glaube ich auch nochmal ein Standing in der Mannschaft hat, genauso wie Baumgartlinger, die sind jetzt auch gerade beide verletzt raus. Und da sehe ich vor allen Dingen langfristig ein ganz großes Loch und würde jetzt so abschließend dazu mal sagen, dass natürlich jetzt diese Saison, Rudi Völler hat das gesagt, dass aufgrund des Havertz-Transfers finanziell die Situation noch relativ gut ist, weil ja auch nicht alles da oder so gut wie gar nichts davon ausgegeben wurde, dass man da vielleicht noch so einen Rückschlag nochmal verkraften kann. Aber gerade was so Spielerverpflichtungen angeht, wenn man jetzt zum zweiten Mal in Folge die Champions League verpasst, wäre das schon ein harter Schlag. Ich glaube, davon müssen wir mittlerweile fast ausgehen. Also den Turnaround, den sehe ich aktuell überhaupt nicht.
Wir freuen uns riesig, wenn er doch passiert, aber aktuell ist es nicht.
Und ich finde den Fokus jetzt auf den Champions-League-Platz weiterhin, fände ich jetzt auch ein bisschen hart. Natürlich muss das Anspruchsdenken eigentlich da sein, aber so wie wir gerade spielen, so könnten wir froh sein, wenn wir am Ende überhaupt im Europapokal landen. Und dann wird es halt irgendwann auch eng, weil dann könnte es langfristig halt auch eher in Richtung Mittelmaß gehen, wenn gerade wenn jetzt im Sommer die Situation dadurch, dass man irgendwie diesen Mannschaftszusammenhalt und ich sehe das wirklich auch so, wie wir das gerade gesagt haben, dass es echt schwer wird, diese Lücken, die dann ein paar Abgänge hinterlassen haben, zu füllen. Also so von der Konstellation in der Mannschaft, vom Teamgefüge her, gar nicht unbedingt vom Sportlichen. Da ist die Mannschaft, glaube ich, weiterhin ein Team, was in die Champions League gehören kann, nicht unbedingt gehören muss. Das haben wir ja schon Anfang der Saison gesagt, dass es da einige andere Kandidaten gibt, aber da bin ich sehr gespannt. Da glaube ich, ist auch über das Trainerteam hinaus, oder das kann ja auch der Trainer nicht machen, dass er da irgendwie zum Führungsspieler aufbaut, sondern das muss auch so ein bisschen von Transfers abhängen und es ist auch nicht so, dass man im Sommer jemanden verpflichten kann, der dann Führungsspieler ist.
Da wollte ich einsteigen. Das ist auch nicht Bayern 04 Transferpolitik, dass du dir jetzt einen 28-jährigen Führungsspieler holst älter, der seine Meriten überall schon verdient hat.
Führungsspieler holen ist was finde ich gar nicht geht. Also es funktioniert vielleicht halt, wenn du
Samir Hippie, Michael Ballack.
Ja, aber als Michael Ballack zurückkam, war das ja eher so von der Mannschaftskompetenz ja auch gar nicht so, dass er da in diese Führungsrolle rein ist, sondern er ist halt einfach so ein Spieler, der vorangeht. Aber das hat ja auch eher Probleme vielleicht ein bisschen in der Mannschaft verursacht.
Ja, also du musst dann, wenn du als 19-Jähriger kommst, musst du natürlich auch sportlich unangefochten sein, damit du das dann so ausleben kannst. Das ist schwierig, so absolut schwierig.
Also bei Hüppier muss ich dir sagen, dass es perfekt natürlich gepasst hat. So ein Spieler wäre genial, wenn man so einen holen könnte. Aber eigentlich einer, der prompt zum Führungsspieler wird, das wäre dann eher so jemand, den man dann irgendwie wieder zurückholt, der das Mannschaftsgefüge eigentlich schon kennt und sich da schnell wieder einfindet. Also das wäre die einzige Option, wo ich sagen würde, das kann ad hoc passieren, dass dann Führungsspieler sich dann etabliert.
Und fällt einem jetzt aber auch keiner so richtig ein. Wir können natürlich Kai Havertz zurückholen.
Ja, der jetzt auch nicht unbedingt Führungsspieler. Ich hätte jetzt eher so an Kevin Volland gedacht, aber es ist ja unrealistisch. Also das wäre jetzt ja so ein Hirngespinst und das wird niemand machen. Und deswegen glaube ich, dass das schon langfristig ein Problem sein könnte, wenn jetzt die Benders aufhören. Und das ist auch was dann in der Transferpolitik vielleicht nochmal rückwirken. Also so dem hierbei wäre einer gewesen, der jetzt über 2 Jahre in so eine Rolle hätte wachsen können, der sich aber eher als einer der größte Transferflop vielleicht der Vereinsgeschichte herausstellen könnte, wenn sich die Situation jetzt nicht irgendwie doch nochmal.
Ja, wenn man einfach das Preisschild betrachtet und die bisherigen Leistungen, dann geht's in die Richtung. Und man muss halt einfach sagen, das ist ein Spieler, der strahlt nicht aus, dass er der Anführer ist. Das ist nicht der vorangeht, der dazwischenhaut, der laut ist auf dem Platz, sondern ja, der hat wunderbare kreative Momente, der hat geile Technik, Übersicht am Ball, aber das ist halt nicht der Typ, der vorangeht und der dieser Führungsspieler sein kann. Und wenn wir uns dann halt diese zentrale Achse angucken, Nadim Amiri, ja, da hast du,
da sehe ich Potenzial auch allein von der Emotionalität, die er auf den Platz bringt. Also ich glaube, dafür ist er vielleicht noch nicht lange genug überhaupt so stark drin in der Mannschaft, also dass er viel spielt. Der könnte da eventuell hineinwachsen. Ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also dafür musst du halt eine Mannschaft auch zusammenhalten. Im Sommer könnte ja wieder so ein etwas größerer Umbruch folgen. Also wenn es ganz mies läuft, ist es halt auch langfristig ein Problem. Aber ich sehe das Problem halt vor allen Dingen auch ein bisschen in die Richtung, ein bisschen auch von den äußeren Umständen, natürlich auch vom Trainerteam, aber hoffe wirklich inständig, dass wir das mit Peter Bosch schaffen dieses Jahr und dass da keine Entlassung kommen muss, weil wenn ich dann schon den Namen Favre höre und Rudi Völler, das hätte ich jetzt in dem Fall angesprochen, schon Peter Bosch dafür kritisiert, dass er sagt, dass er die Mannschaft zu stark in die Kritik nimmt, und wenn dann Favre, den ich schon so ein bisschen als Komfortzone-Trainer sehe, wenn so gerade bei seinen letzten Stationen in Deutschland, wenn der dann noch auf die Komfortzone in Leverkusen trifft, also dann habe ich wirklich Angst. Also auch wenn ich den für einen sehr fähigen Trainer ebenfalls halte.
Aber das ist
Peter Bosch jetzt entlassen würde, ich sehe halt auch keine Alternativen und vor allen Dingen keine Alternative, die auch überhaupt besser wäre als er. Also ich hoffe, dass wir das unbedingt mit ihm schaffen und würde dieses Thema an der Stelle versuchen abzuschließen, weil wir irgendwie schon viel mehr darüber und insgesamt viel mehr geredet haben, als wir eigentlich uns vorher
vorgenommen. Ja, Nils hatte vor, eine kurze Folge zu machen, das hört ihr ihm sicher an.
Ja, natürlich. Und wir wollen dann vielleicht noch auf die nächsten Spiele einmal ausblicken.
Also wir müssen da halt wirklich nicht weiter drüber diskutieren, weil wir sind einer Meinung. Wir sind der Meinung, dass man das mit Peter Bosch hinkriegen muss, weil wir keine bessere Alternative haben, weil wir von ihm überzeugt sind. Und gehen also, auch wenn die letzten 50 Minuten nicht danach klangen, hoffnungsvoll in die nächsten drei Spiele. Drei Spiele sind es übrigens
das ist ja
noch
schön,
im März.
Also das hoffnungsvoll nehme ich zwar nicht so ganz mit wie du, aber so hoffnungsvoll.
Das sollten wir jetzt mitnehmen. Wenn wir wollen, dass Peter Bosch bleibt, dann sollten wir jetzt auch hoffnungsvoll in die nächsten Spiele gehen und zumindest dafür sorgen, dass die Leute nicht mit komplett noch schlechterer Laune in Bezug auf Bayern 04 aus dieser Folge gehen, als sie reingegangen sind.
Gut, dann können wir ja zumindest schon mal sagen, dass Gladbach im Moment auch nicht in der besten Verfassung ist, auch wenn die mit Lars Stindl nur einen nennenswerten Ausfall haben gegen uns. Zumindest was die Personalsituation angeht, stehen die deutlich besser da als wir, sind aber auch in einer schlechten Phase, haben auch Querelen im Verein, was den Wechsel von Marco Rose angeht.
Ja, und was Kritik von Fans auf Social Media angeht, absolutes Negativbeispiel Borussia Mönchengladbach.
Und was ich finde, was immer ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass der Bayer sich häufig ja auch an die Qualität seines Gegners anpasst, und da hat Gladbach ja dann doch nochmal eine andere Qualität als die
letztgenannten, die wir nicht schlagen konnten.
Und deswegen, eventuell ist das ja dann nochmal ein Spiel, wo man zumindest mal einen anderen Auftritt sieht. Ob er dann am Ende siegreich ist, das werden wir sehen. Natürlich, die Hoffnung stirbt da zuletzt. Und ja, gut, dann geht's zu Hause gegen Bielefeld und auswärts gegen die Hertha weiter. Das sind jetzt auch keine Mannschaften, gegen die man unbedingt verlieren muss oder die derzeit super in Form sind. Also wird schon sehr, also auch wenn es hoffentlich wirklich nicht für Peter Bosch ein Endspiel ist, was den weiteren Saisonverlauf angeht, von unseren sportlichen Zielen ist es eigentlich ein Endspiel gegen Gladbach.
Ja, wenn man nach oben blicken will, dann muss man gegen die gewinnen. Ansonsten ziehen ja auch so Schwergewichte wie SC Freiburg und Union Berlin an uns vorbei, womöglich. Und Gladbach ist auch auf einen Punkt dran. Also dann geht selbst mein optimistischer Blick nicht mehr Richtung Champions League, sondern dann geht es nur noch darum, wo wir uns da im Mittelfeld platzieren, ob da noch Europapokal drin ist oder nicht. Und dementsprechend müssen wir aus den drei Spielen ja eigentlich mindestens 7 Punkte holen. Darf's morgen nicht verlieren. Und die anderen beiden Spiele, es wird echt mal wieder Zeit für Siege.
Ja, ich will gar nicht auf die beiden Spiele danach gucken, weil ich glaube, es täte uns gut, jetzt wirklich echt zu sagen, wir müssen jetzt jedes Spiel so angehen, dass wir das gewinnen. Gegen Gladbach könnte man es ja vielleicht sogar erstmal so angehen, dass man sagt, wir wollen kein Gegentor kassieren oder wir wollen hier standhalten und wir wollen das Spiel auf gar keinen Fall verlieren. Und
erstes 0-0 für Lennart Grill, das wäre doch was.
Genau, das finde ich, mal schauen, wie das wird. Ich hoffe, dass irgendwo ein Turnaround auf jeden Fall noch kommt. Der kann eigentlich nicht von heute auf morgen passieren, aber man weiß ja nie. Meine größte Hoffnung ist, dass wir vor allem diesen Turnaround noch mit Peter Bosch schaffen, ohne dass da irgendwie was gemeint wird. Man müsste einen äußeren Impuls setzen. Und ich hoffe vor allem, dass unsere Wochenenden nicht mehr durch den Bayer versaut werden, weil das Ich finde, es tut ja noch mehr weh, nicht im Stadion zu sein, wenn wir so richtig kacke sind. Also die Hinrunde tat schon weh, dass man da diese tollen Spiele nicht verfolgen konnte, aber irgendwie so alleine vorm Fernseher diesen kompletten Frust zu haben.
Ja, so frustrierend wie der letzte Monat und das dann auch in dieser Intensität und immer wieder Wiederholung und nächstes Spiel und wieder Scheiße, das braucht man nicht mehr. Und dann hoffen wir, dass wir nämlich auch schon bald mit der nächsten Folge für euch am Start sind, wo wir dann über siegreiche Spiele wieder ausführlicher reden können und nicht mehr darüber diskutieren müssen, was jetzt mit Peter Bosz passieren wird und wie wir einen Turnaround schaffen können.
Gut, also wir verbleiben dann an der Stelle, hoffen, dass ihr uns bis zum Ende gehört habt, obwohl es
Prinzip doch Hoffnung, danken fürs Zuhören, freuen uns auf Feedback von allen, die bis hierhin gehört haben, nochmal @bipod04 auf Twitter, lasst uns gerne Feedback da, wir freuen uns über Diskussionen, vielleicht seht ihr das ein oder andere anders, können wir gerne drüber sprechen, danke fürs Zuhören,
bis zum nächsten Mal,
macht's gut, ciao, ciao.